Akhils großer Schlaf endete bei Da Vinci. Kamala war gerade dabei vorzulesen, wie das berühmte Gemälde vom letzten Abendmahl langsam zerfiel, als er den ersten vollständigen Satz von sich gab, nämlich: Ich will ein Wandbild malen.
Ein Wandbild?
Amina beugte sich vor, um zu sehen, ob seine Augen wirklich offen waren. An der Decke, präzisierte er. In meinem Zimmer. Es war Anfang Februar. Kamala legte das Buch auf den Couchtisch und sah ihn an. Fragend sah Akhil zu ihr auf.
Darf ich?
Ja, warum nicht?
Wirklich?
Kamala nickte. Als Akhil sie anlächelte, streichelte sie seine Beine, stand auf und ging wie eine Schlafwandlerin in den Flur.
Dann lass uns gehen, sagte sie.
Jetzt? Fragten Akhil und Amina gleichzeitig.
Ben Franklin schließt um 8, sagte Kamala. Wir kaufen die Farben für dein Wandbild, Dummchen.
Ich hab dir doch erklärt, warum Guevara dazugehört, oder? Sagte Akhil.
Machte Amina.
Die Prophezeiung war nämlich nicht eindeutig. Ich muss selbst entscheiden, wen ich male. Ich weiß, dass Che eine widersprüchliche Figur war, aber auch ein wahrer Revolutionär, und das muss man würdigen.
Mit der Prophezeiung meinte er einen Traum, den er während des großen Schlafs gehabt hatte. Darin hatte er einen Blick in die Zukunft geworfen, in der er ein großer Rebell sein würde. Obwohl er nie verriet, was genau er geträumt hatte, wusste er, wie er sein großes Ziel erreichen würde. Er musste ein Wandbild von anderen großen Männern malen. Dann würde die große Wandlung beginnen. Inzwischen, eine Woche nach dem Einkauf, hatte er eine Collage entworfen, nach der er aus seiner Zimmerdecke ein Heiligtum ähnlich dem Mount Rushmore machen wollte. Eine Hommage an Gandhi, Che Guevara, Martin Luther King, Nelson Mandela und Rob Halford.
Warum Mandela dabei sein muss, habe ich dir erklärt, oder?
Ja.
Es ist ein Verbrechen, was sie ihm angetan haben. Denk bloß mal, was ich weiß, Akhil, du hast es mir erklärt.
Aminas Erwartung zum Trotz versank Akhil nicht erneut im Schlaf. Er meldete sich im Matheclub zurück, verkündete überall seine neuen politischen Überzeugungen und bewegte seinen erstarkten Körper kraftvoll übers Schulgelände. Er war groß geworden, ein richtiger Mann.
Niemand an der Mesa Prep war Mitte des Semesters auf die Ankunft von Paige und Jamie Anderson vorbereitet. Als die beiden aus dem Wagen stiegen, wurden stumme Blicke ausgetauscht. Unauffällig drehte man sich in ihre Richtung. Waren die beiden aus Fleisch und Blut? Lange Daunenmäntel, Wanderstiefel, ausdruckslose Gesichter. Paige und Jamie kamen daher wie Waisenkinder. Eine Aura von Tragödie, Wagemut und Unaussprechlichem umgab sie.
»Wer ist das? Schneewittchen und ihr Zombiezwerg?« fragte Mindy Luchan, als die beiden den Rasen überquerten.
»Halt die Klappe, Mindy«, sagte Akhil.
Obwohl Mindys Bemerkung ziemlich übertrieben war, bewies ihr vernichtendes Urteil ein gutes Gespür. Sie reagierte auf die Andersons wie jemand, der wusste, dass seine Zeit um war und andere künftig das Sagen haben würden. Die Andersons strahlten eine spürbare Überlegenheit aus, die die Mindy Luchans der Schule ins Abseits stellte, und zwar mit sofortiger Wirkung. Das hatte verschiedene Gründe. Erstens, Pages Beine, wohlgeformt. Zweitens, Pages Brüste, versteckt unter ihrem weißen Mantel und trotzdem sichtbar, wie Tennisbälle unter einer Schneedecke. Drittens, Pages Hals, lang. Viertens, Pages Wangen, rot. Fünftens, Pages Lippen, groß und mit fließenden Übergängen zur umliegenden Haut. Sechstens, Pages Haar, glänzend, schwarz, zum Bob geschnitten. Siebtens, Jamies Afromähne, gewaltig. Diese Afromähne, ja, Jamie war ein Weißer und sein Haar blond, aber wie sollte man diese Frisur sonst nennen, war nicht besonders attraktiv, aber so wild, dass sein Kopf doppelt so groß wirkte, wie er eigentlich war. Überdies stellte sie einen faszinierenden Kontrast zum schwarzen Haar seiner Schwester dar. Dadurch wirkte Paige, wenn möglich, noch perfekter. Als die beiden an den anderen vorbei ins Verwaltungsgebäude gingen, sagte keiner ein Wort.
»Was ist mit denen los?« fragte Akhil.
»Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszukriegen«, sagte Dimple.
nahm ihre Bücher von der Bank und folgte den beiden. Es war nicht weiter überraschend, dass die ersten handfesten Informationen über die Andersons von Dimple kamen, 4 Stunden später in Bio. Sie verkündete: »Sie sind intellektuelle Flüchtlinge.«
»Was?«
fragte Hank Franken und bohrte den kleinen Finger in eine Styroporkugel.
»Die Andersons. Sie sind in St. Francis rausgeflogen. Deswegen sind sie jetzt hier. Angeblich musste ihr Großvater die Schule bestechen, damit Paige zur Abschlussprüfung zugelassen wird.«
»Warum wurden sie rausgeschmissen?« fragte Amina, und Dimple grinste so triumphierend, als wüsste sie die Antwort auf die Millionenfrage.
»Atheismus!«
Allgemeines Gemurmel, dann unbehagliche Blicke. Obwohl sich alle einig waren, dass es Quatsch war, an Gott zu glauben, hielten sie eine dezidierte Gottesleugnung für unklug und voreilig. Man konnte ja nie wissen.
»Kann man wirklich wegen Atheismus rausgeschmissen werden?« fragte Amina.
»In St. Francis können sie dich wegen allem und jedem rausschmeißen«, sagte Hank. »Diese Nonnen sind gnadenlos.«
»Was genau haben die beiden dir erzählt?« fragte Amina.
»Na ja«, Dimple sah sich um und kostete ihr Wissen voll aus.
»Ich habe ihn gefragt, warum sie hier mitten im 2. Semester antanzen. Da sagte er, dass in den USA bis 16 Schulpflicht besteht, St. Francis aber unerträglich geworden sei. Da sagte ich, dass er ein gottverdammtes Glück hatte, hier so spät im Schuljahr noch einen Platz zu finden. Und da sagte er, Gott hätte damit gar nichts zu tun, sondern das Scheckbuch seines Großvaters.«
»Und deswegen ist er ein Atheist?« fragte Amina.
»Na klar«, sagte Dimple.
Nach dem Abendessen stand Akil auf einer Aluminiumleiter und streckte sich zur Decke.
»Dimple sagt, sie sind an ihrer alten Schule rausgeflogen, weil sie Atheisten sind oder so«, sagte Amina.
Sie lag auf Akils Bett.
»So ein Blödsinn.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil Paige im Matheclub ist.«
»Hast du mit ihr gesprochen?« Akil verglich die Modellzeichnung in seiner Hand mit der Deckenmalerei.
»Sieht Che wie ein Mädchen aus?«
»Ist das der Glatzkopf?«
»Das ist Gandhi, du Dumpfbacke. Natürlich habe ich nicht mit ihr gesprochen.«
»Warum nicht?«
»Weil sie... Du weißt schon.«
Akil tauchte den Pinsel in die Farbdose.
»Sie sieht verdammt gut aus. Jedenfalls hat Paige zu Mr. Jones gesagt, dass St. Francis nicht den akademischen Ansprüchen ihres Vaters genügte. Kann man Gandhi wirklich nicht erkennen? Er sieht aus wie ein Baby. Aber seine Augen sind doch gut geworden, oder?«
»Ja, die sind ganz okay, aber sie sitzen an der falschen Stelle.« Amina ging an Akils Schreibtisch, nahm Papier und Bleistift und zeichnete ein Ei. Dann zog sie einen waagerechten Strich durch die Mitte.
»Alle glauben immer, Augen sitzen ganz oben im Kopf, aber bei den meisten Menschen sitzen sie fast in der Mitte.«
Akil betrachtete Aminas Zeichnung.
»Sag mal, du könntest doch...«
»Nein.«
»Ich würde dich auch bezahlen.«
»Wie viel?«
$2 pro Abend.«
Amina dachte nach. Die Summe zusammen mit der für Akils Schlafphasen bedeutete einen zusätzlichen Film pro Woche.
»Okay, aber nur die Zeichnung. Kolorieren musst du das Ganze selbst.«
»Abgemacht.« Akil sah wieder auf seinen Entwurf.
»Und wo kommen die Münder hin?«
»Keine Ahnung.« Amina stieg mit dem Bleistift auf die andere Seite der Leiter.
»Münder kann ich nicht so gut.«